SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die Flugzeugentführung am Flughafen Genf ist beendet. Der Entführer war der Co-Pilot. Wie weiter mit dem Güterverkehr durch die Alpen? Sicher anders als heute, verlangt der Nutzfahrzeugverband ASTAG. Auftrag bekommen. In Italien soll Matteo Renzi die neue italienische Regierung zusammenstellen. Um 13 Uhr, Studenten und Forscherinnen sind die ersten Opfer der Zuwanderungsbeschränkung, die die Schweiz beschlossen hat. Die EU sistiert das Forschungs- und das Studentenaustauschprogramm.
Also ja, planet gerade zum Gehen, das nervt mich ein bisschen, weil jetzt wird es kompliziert.
Was heißt kompliziert und was ändert sich jetzt für die Forschung in der Schweiz? Antonio Lobrieno ist Rektor der Universität Basel und unser Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Kurz nach 6 heute früh. Eine Boeing 767-300 der Ethiopian Airlines landet auf dem Flughafen Genf. Auf dem Flugplan war diese Landung nicht vorgesehen, denn die Maschine aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba war entführt worden. Aus Genf Thomas Guterson.
Der Co-Pilot hat sich während des Fluges im Cockpit eingeschlossen, als der Pilot dieses für einen Moment verlassen hatte, erklärt Bertrand Stempfli, Sprecher des Genfer Flughafens.
C'est bien le copilote lui-même qui aurait détourné l'avion.
Der gut 30-Jährige habe das Flugzeug alleine weitergeflogen, den Kurs geändert und Genf statt Rom angeflogen, um es aufzutanken, wie er über Funk mitteilte. Laut Aussagen der Polizei wurde er für einen Teil der Strecke von 2 italienischen Kampfjets begleitet. Nach der Landung in Genf habe er sich dann aus einem Fenster des Cockpits abgeseilt und sich der Polizei gestellt. Der Mann erklärte, dass er in Äthiopien in Gefahr sei und stellte sogleich einen Asylantrag. Die Entführung lief ohne Gewalt ab, der Co-Pilot war nicht bewaffnet, sagt der Genfer Polizeidirektor Pierre Maudet.
Alors, a priori, il n'y a pas eu de violence, il s'agissait d'une revendication personnelle et individuelle, selon toute évidence, de la part de l'auteur présumé.
Dass sie entführt wurden, realisierten die 202 Passagiere erst, als sie das Logo des Genfer Flughafens durch die Fenster sahen. Sie befinden sich jetzt noch größtenteils in Genf, werden aber so bald wie möglich an ihre Destination weitergeführt. Die Entführung ist die erste in Genf seit 1985. Sie ist glimpflich abgelaufen, der Flugbetrieb war am Morgen unterbrochen, bis das Flugzeug evakuiert war und feststand, dass sich keine weiteren Entführer an Bord befanden. Inzwischen funktioniert der Flugbetrieb wieder normal.
Und nun weitere Meldung des Tages mit Damian Rast.
Der Nutzfahrzeugverband ASTAG verlangt eine Neuverhandlung des Landverkehrsabkommens mit der Europäischen Union. Der Verband fordert 20 Jahre nach Annahme des Alpenschutzartikels eine neue Strategie für den alpenquerenden Verkehr. So bleibe die Vorgabe von jährlich 650.000 Lastwagenfahrten durch die Alpen illusorisch. Als Zwischenschritt sei das Verlagerungsziel anzuheben auf 1 Million Fahrten. ASTAG-Präsident Adrian Amstutz sagte, in Zukunft soll der über die Alpen führende Verkehr ab einer Distanz von 300 Kilometern von der Straße auf die Schiene gebracht werden. Für Schweizer Banken könnte es nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative schwieriger werden, in EU-Ländern ihre Dienste anzubieten. Dies sagte Jacques de Watteville, Leiter des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen. So könne das Bankgeheimnis, das schrittweise aufgeweicht werde, nicht mehr als Druckmittel eingesetzt werden, um von der EU Zugeständnisse zu erhalten. Notfalls könne die EU warten, bis die Schweiz zum automatischen Informationsaustausch wechseln müsse. Das derzeit angespannte Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU bereitet dem Wirtschaftsdachverband Economie Suisse Sorgen. Er kritisiert in einer Medienmitteilung die Reaktionen der EU als vorschnell und nicht zielführend. Dass nun wichtige Abkommen auf Eis gelegt würden, schade beiden Seiten. So rechnet Economie Suisse unter anderem mit höheren Strompreisen, weil die EU das Stromabkommen sistiert hat. Weiter hatte die EU mitgeteilt, dass die Verhandlungen zu Forschungs- und Studentenaustauschprogrammen gestoppt werden. Der bernische Energiekonzern BKW rechnet für das Jahr 2013 mit einem Verlust von 200 bis 250 Millionen Franken, wie es in einer Medienmitteilung heißt. Hauptgrund für den erwarteten Verlust seien hohe Rückstellungen sowie Abschreibungen auf Produktionsanlagen. In Italien kann der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Matteo Renzi, eine neue Regierung bilden. Ein Sprecher des Staatspräsidiums in Rom bestätigte, Giorgio Napolitano habe Renzi formell den entsprechenden Auftrag erteilt. Laut Beobachtern dürfte Renzi noch diese Woche sein neues Kabinett vorstellen. Der bisherige Regierungschef Enrico Letta war letzte Woche zurückgetreten, nachdem Renzi einen parteiinternen Machtkampf für sich entschieden hatte. In Südkorea ist ein Oppositionspolitiker zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden, wegen Landesverrats. Laut Gericht soll der Verurteilte einen Sabotageakt in Südkorea vorbereitet haben, für den Fall eines Kriegs zwischen Süd- und Nordkorea. Der Prozess gegen den Parlamentarier ist das größte derartige Verfahren seit Jahrzehnten in Südkorea. Die Verurteilung beruht auf einem strengen nationalen Sicherheitsgesetz, das seit den 1980er Jahren erstmals wieder zur Anwendung kam. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zum Skiunfall des früheren Formel-1-Rennfahrers Michael Schumacher in Frankreich eingestellt. Der mit den Abklärungen betraute Staatsanwalt sagte, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Schumacher war am 29. Dezember in Méribel in den Savoyer Alpen gestürzt und hatte sich ein Schädel-Hirntrauma zugezogen. Dichter Nebel hat das Programm der Olympischen Winterspiele am Vormittag verzögert. So wurde das von gestern auf heute verschobene Massenstartrennen im Biathlon erneut verschoben. Auch beim Snowboardcross entschied sich die Jury für eine Verschiebung. Es wird nun versucht, die Rennen entweder heute noch zu starten oder dann werden diese auf morgen verschoben.
12.37 Uhr, Rendezvous. Gleich hören wir, was Studentinnen und Studenten sagen zur Tatsache, dass die EU das Austauschprogramm auf Eis legt und was das für die Studenten bedeutet. Dann Arbeiten im Auge des Sturms.
Diese Challenge habe ich sehr gerne.
Eine erste Bilanz des neuen Staatssekretärs für internationale Finanzfragen. Das Interview mit Jacques de Watteville. Der Schweizer Nutzfahrzeugverband wittert Morgenluft, warum der ASTAG jetzt das Landverkehrsabkommen mit der EU kündigen will. Schließlich.
Hi Candy, how are you feeling?
Das operierte Bein tut zwar noch immer weh, dafür liegt es sich jetzt besser und sicherer in diesem US-Spital, dank den Stimulusmilliarden von Präsident Obama. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.431 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2220 Franken gehandelt, der Dollar zu 89,16 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag setzt sich die Sonne durch. Allerdings bleibt es im Mittelland zum Teil neblig. Im Tessin ist es wechselnd bewölkt. Morgen scheint im Norden häufig die Sonne, jedoch ziehen tagsüber Wolkenfelder auf. Im Süden ist es bewölkt. Die Temperatur 10 bis 15 Grad.
Ein Semester in Berlin oder in Madrid studieren, das könnte für Schweizer Studentinnen und Studenten nicht mehr so einfach möglich sein. Als Reaktion auf die strengere Einwanderungspolitik hat die EU die Verhandlungen gestoppt zum Austauschprogramm Erasmus+. Rund um die Uni Bern schütteln die Studenten heute Vormittag die Köpfe.
Also ja, planet gerade zum Gehen und das nervt mich ein bisschen, weil jetzt wird es kompliziert.
Das war so gut organisiert gewesen, dass es wirklich eine gute Chance ist, weil wenn man das selber irgendwie muss organisieren, dann ist das, denke ich, viel schwieriger. Ja,
ja, ich denke, es hilft auch, wenn man Beziehungen hat im Ausland, daneben für Jobsuche.
Also ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich finde, dass die Studierenden nicht betroffen sein sollten, also nicht direkt von dem, was in der Politik passiert.
Das Erasmus-Programm richtet sich insbesondere an Studierende, die einen Teil ihres Studiums oder ein Praktikum im Ausland verbringen wollen. Doch wie wichtig ist das Programm? Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Erst vor 2 Wochen ist Jan Bächli von seinem Austauschsemester in Paris zurückgekehrt. Die 5 Monate in Frankreich möchte der 25-jährige Aargauer nicht missen. Die Fremdsprache, die fremde Kultur, ein anderes Lernsystem, ein an Eindrücken prall gefüllter Rucksack.
Ich glaube, für das Studium und für den weiteren Werdegang ist es sehr bedeutsam, weil es ja auch zeigt, wie dass man eigenständig ist, dass man vielleicht ein bisschen verloren ist am Anfang, aber doch dann sehr gut zurechtkommt.
Ein Blick auf die Statistik. Alleine 2011 haben es über 2800 Studierende gemacht, wie Jan Bächli. Sie verbrachten ein Austauschsemester in einer der zahlreichen Partneruniversitäten, am liebsten in Deutschland, Spanien, Frankreich oder Großbritannien. Alleine die Universität Zürich bietet Austauschprogramme in 50 Fächern an. Alle Unirektoren und Hochschulleiter zusammen hoffen nun, dass es der Bund fertigbringt, Erasmus zu erhalten und dass man nicht in die Zeit vor 2011 zurückfällt, als die Schweiz noch keine offizielle Partnerin bei diesem europäischen Bildungsprogramm war. Es würde dann etwas kosten, um für die Partnerunis noch attraktiv zu bleiben, sagt Jasmin Inauen. Sie ist bei der Uni Zürich für die internationalen Austauschprogramme zuständig.
Wenn die Schweiz nicht mehr im Programm ist, können die Unis ihren Studierenden kein Geld mitgeben, um hierher zu kommen. Und das würde dann bedeuten, dass entweder die Schweiz das kompensieren muss, wie das früher war, oder dass sie keine Stipendien haben und dann kommen sie nicht und dann hätten wir wirklich ein Problem.
Die Universitäts- und Hochschulleiter haben dem Bundesrat letzten Freitag einen Brief geschrieben, wo sie auch auf die Wichtigkeit des Austauschprogramms Erasmus hinweisen. Und die ist dem Bundesrat aber schon klar. Die Beteiligung an den europäischen Austauschprogrammen sei schließlich ein Schwerpunkt in der Bildungsstrategie des Bundesrats, sagt Therese Steffen vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung. Das Interesse sei allgemein bekannt und belegt.
Wir haben gesehen, dass in den letzten 2-3 Jahren das Interesse stark zugenommen hat, auf allen Bereichen. Und es wäre ein Verlust für die schweizerische Bildungslandschaft.
Wie es bei Erasmus nun weitergeht, ist ungewiss. Es ist eine der zahlreichen Baugruben, die sich zwischen der Schweiz und Europa auftun.
Wir versuchen natürlich mit der EU jetzt trotzdem eine Lösung zu finden, damit wir einen möglichst nahtlosen Übergang haben.
Und für Jan Bächli beginnt heute nach ein paar wertvollen Monaten in Paris das neue Semester an seiner alten Universität Zürich.
Ja, ich freue mich, wieder in Zürich zu sein, aber bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in Frankreich zu studieren.
Und was die Sistierung der beiden Abkommen auch noch bedeutet, diskutieren wir im Tagesgespräch um 1. SRF Verkehrsinfo von 12 Uhr und 42 Minuten in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Effretikon und Töss, Stau wegen 2 Unfällen. Am Morgen ist der neue Staatssekretär für internationale Finanzfragen, Jacques de Wattwil, erstmals vor die Medien getreten. Auf den Nachfolger von Michael Ambühl warten schwierige Zeiten. Der Finanzplatz Schweiz könnte das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative noch zu spüren bekommen, befürchtet der 63-Jährige. Der ehemalige Chef der Schweizer Mission in Brüssel möchte alles daran setzen, dass die Schweizer Banken auch weiterhin in der EU ihre Dienstleistungen anbieten können. Elisabeth Pestalozzi hat mit Jacques de Wattwil gesprochen.
Herr Staatssekretär de Wattwil, sind Sie eigentlich froh, dass Sie nicht mehr Chef der Schweizer Mission in Brüssel sind?
In Brüssel, das war eine faszinierende Arbeit, ich habe das sehr geschätzt. Aber hier, es ist eine andere Dimension und diese Challenge habe ich sehr gerne.
Wenn Sie jetzt aber noch dort wären, müssten Sie nichts als Wogen glätten nach dem 9. Februar und dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative?
Wir haben gemeinsame Interesse in Brüssel und es gibt verschiedene Elemente und ich bin überzeugt, dass wir haben beide Seiten Interesse, hier Lösungen zu finden.
Jetzt als Staatssekretär für internationale Finanzfragen, inwiefern sind Sie betroffen vom Ja zur Masseneinwanderungsinitiative?
Wir sind nicht direkt betroffen, aber was ich sehe von den Kontakten, die ich habe, zum Beispiel mit Banken, ist, dass es gibt Befürchtungen, dass sie können nicht mehr genügend Experten haben für ihre Aktivitäten. Und wenn Sie diese Experten von Ausland nicht mehr haben können, dann es gibt die Möglichkeit, dass Sie delokalisieren und dass Sie Aktivitäten nicht mehr in der Schweiz durchführen werden. So, das ist ein erstes Problem. Und der zweite ist der Marktzugang. Ich war letzte Woche in einer großen Nachbarstadt. Dort hat man mir gesagt, ja, wenn es gibt keine Freizügigkeit von Leuten, dann gibt es auch keine Freizügigkeit von Dienstleistungen. Das hat keinen Marktzugang. Und das natürlich wollen wir vermeiden, aber es wird schwierig sein.
Wie können Sie das vermeiden, dass dieser Marktzugang verloren geht?
Ja, wir arbeiten am bilateralen Niveau, mit der EU, am OECD-Niveau, am WTO-Niveau. So, es gibt verschiedene Wege, auch mit Freihandelsabkommen wie mit China. Und wir müssen alle die Wege suchen und gute Lösungen zu finden.
Sie haben ja mit der EU sehr viele Dossiers offen in Sachen Finanzfragen. Ist jetzt da auch mit Eiszeit zu rechnen?
Ich denke, dass wir haben starke Interesse von beiden Seiten. Aber jedenfalls heute das Fokus in Steuerfragen ist nicht so viel Europa, aber OECD. Das AIA, automatische Informationsaustausch, kommt im OECD sehr bald. Und das ist nicht mehr eine EU-Frage.
Dennoch kurz zurück zum Verhältnis mit der EU, weil das brennt ja. Sie sprechen den automatischen Informationsaustausch, den Austausch von Daten an. Wenn der jetzt schneller kommt mit der OECD, könnte man den auch schneller der EU anbieten?
Das wäre eine Möglichkeit. Der Bundesrat muss darüber hier eine Position herausarbeiten. Wie früher wir werden das machen, wie größer ist unsere Marge Manöver, Spielraum. Und natürlich für mich, es wäre wichtig, wenn wir in diese Richtung gehen, dass man Gegenleistungen kriegt, zum Beispiel Marktzugang und Regulierung der Vergangenheit.
Also der automatische Informationsaustausch als Zückerchen quasi.
Ja, aber wenn wir zu lang warten, dann natürlich ist unser Spielraum viel kleiner.
Es gibt andere Dossiers, die Zinsbesteuerung zum Beispiel, da möchte vor allem die EU etwas von uns. Ist es überhaupt richtig, dass wir da im Moment weiter verhandeln oder sollten wir da auch auf Stopp stellen, ähnlich wie die EU beim Strom oder bei Horizon 2020?
Zinsbesteuerung ist ein Modell, das jetzt am Ende ist, weil das automatische Informationsaustausch kommt jedenfalls durch OECD. So, dieses Dossier war sehr wichtig für einige Jahre, aber heute es ist es nicht so wichtig als früher.
Also hat man da auch keinen Trumpf in der Hand?
Leider nicht.
Herr de Wattwil, Sie sind ein passionierter Bergsteiger. Es warten jetzt ja Berge von Arbeit auf Sie. Was ist Ihr persönliches Ziel für Ihre Zeit als Staatssekretär?
Ja, ich hoffe, dass ich beitragen kann an eine starke Finanzplatz Schweiz. Das heißt auch mit einem guten Marktzutritt zu anderen Märkten.
Das sagt der neue Staatssekretär für internationale Finanzfragen, Jacques de Wattwil, befragt von Elisabeth Pestalozzi. Weg von der Straße, rauf auf die Schiene. So hat die Schweizer Stimmbevölkerung vor 20 Jahren entschieden mit der Alpeninitiative. Weniger Güter sollen mit den Lastwagen über die Alpen transportiert werden. Die Folge war das Landverkehrsabkommen mit der EU. Stichwort Schwerverkehrsabgabe. Heute nun schlägt der Nutzfahrzeugverband ASTAG vor, dieses bilaterale Abkommen mit der EU neu zu verhandeln. Alexander Grass.
Die Wahl der Verkehrsmittel ist frei. Fahrverbote gibt es keine. Die Schweiz macht ihr Bahnangebot attraktiv. Sie kassiert eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe ein. Und so verlagert sich der Schwerverkehr freiwillig von der Straße auf die Schiene. Auf dem Papier sieht alles gut aus beim Landverkehrsabkommen. Die Verlagerung kommt aber zu wenig voran. Und darum heute der Vorschlag von ASTAG-Direktor Michael Gerken.
Das Landverkehrsabkommen muss dahingehend angepasst werden und neu diskutiert werden mit der EU, dass Transporte ab einer Distanz von 300 Kilometern zwangsweise auf die Bahn verlagert werden, so wie das im EU-Weißbuch auch in der Strategie der EU festgehalten ist.
Gerken will also den Schweizer Alpenschutz der EU-Strategie anpassen.
Wenn die Schweiz bereit ist, die Strategie der EU mitzutragen, dann kann die EU nichts dagegen haben, dass wir uns hier dem auch unterziehen.
Gerken will das Landverkehrsabkommen neu verhandeln, nicht aber kündigen. Denn wenn das Landverkehrsabkommen gekündigt wird, dann gilt die Kündigung für alle 7 bilateralen Abkommen von 1999. Geht das? Die Antwort kommt von CVP-Nationalrätin Viola Amherd. Sie ist Präsidentin der Verkehrskommission im Nationalrat.
Man verhandelt normalerweise nur etwas Neues, wenn man das Alte aufhebt. Eine Aufhebung würde eine Kündigung bedeuten. Und das wäre aus Schweizer Sicht und auch aus Transportunternehmersicht nicht zu verantworten.
Denn das heutige Landverkehrsabkommen bringe dem Schweizer Transporteuren den Zugang zum europäischen Markt, bringe Nacht- und Sonntagsfahrverbote. Die Verhandlungen mit der EU würden schwierig.
Man kann sich vorstellen, wenn ein Abkommen mit der EU nicht mehr besteht, müsste man mit jedem einzelnen Land verhandeln. Und das ist eine unmögliche Situation.
Alf Arnold ist der Geschäftsführer der Alpeninitiative. Sachlich sei es richtig, dass der Fernverkehr auf die Schiene muss und nicht der regionale Güterverkehr, sagt er zum ASTAG-Vorschlag. Trotzdem prognostiziert Alf Arnold Probleme.
300 Kilometer, das entspricht genau der Strecke Chiasso-Basel. Und betroffen wäre damit primär der Transitverkehr.
Und das weckt Widerstand in der EU, schätzt Arnold. Auch nach 20 Jahren ist das Verlagerungsziel der Alpeninitiative noch immer nicht erreicht. Dennoch ist sie für Alf Arnold eine Erfolgsgeschichte.
Hätten wir die Alpeninitiative nicht gehabt, dann hätten wir heute wohl 1,7 oder 1,9 Millionen Lastwagen und nicht nur 1,2 Millionen, die über unsere Alpenpässe fahren.
Tatsächlich, die Alpeninitiative schuf die Basis zur Finanzierung der NEAD. Ohne Alpeninitiative kein 4-Meter-Korridor. Und die Alpeninitiative setzt dem Bau einer zweiten Röhre am Gotthard-Straßentunnel entscheidende Grenzen. Erste Erfolge immerhin, sagt Arnold. Und für den Vorschlag der ASTAG ist eine politische Mehrheit nicht in Sicht. Nach dem Ja zur Initiative gegen die Masseneinwanderung erst recht.
Tuzla ist eine Industriestadt im Nordosten von Bosnien-Herzegowina, oder besser, sie war eine. Fast jeder Zweite dort hat keine Arbeit und viele, die noch Arbeit haben, bekommen keinen Lohn. Jede Dritte und jeder Dritte dort gilt als arm. Kein Wunder, brachen dort in Tuzla die Unruhen aus, die seither auch in anderen Städten in Bosnien aufflackern. Stefan Oschwat hat die Stadt besucht, hier seine Reportage.
Es ist ein Sightseeing der besonderen Art. Taxifahrer Zoran zeigt uns seine Heimatstadt Tuzla im Norden Bosniens. Manchen Regierungsgebäuden sieht man die Zerstörungen im Zuge der Proteste noch an. Der Sitz der Regionalregierung, ein verbranntes Hochhaus. Zoran zeigt auf ein verfallendes Fabrikgelände, grau in grau. Das hier ist die alte Gießerei. Sie suchen jetzt einen Investor, sagt der Taxifahrer. Zoran fährt an einigen solcher Firmen vorbei. Tuzla war einmal ein wichtiges Industriezentrum. Salz- und Kohlebergbau, Chemieindustrie, Schuhe, Möbel. Das war einmal. Bei der Privatisierung nach dem Bürgerkrieg der 1990er ist viel schiefgelaufen. Das hat etwa 10.000 Menschen ihre Jobs gekostet, schätzt Zoran. Das Absurde, so der Taxifahrer, der auch 10 Jahre lang Minen geräumt hat. Die Firmen haben sogar während des Krieges einigermaßen arbeiten können, mal mit mehr, mal mit weniger Problemen, aber sie haben gearbeitet und dann wurden sie privatisiert, sagt er, und die Probleme fingen an. Windige Investoren kauften Unternehmen und verkauften die Maschinen als Alteisen. Immer wieder spricht der Taxifahrer von Taikuni, Tycoons, die sich an den Privatisierungen bereichert haben. Wer sind diese Leute? Er winkt ab. Lieber keine Namen. Klar ist, auch Politiker haben profitiert. Das bestätigen Wirtschaftsexperten. Vor dem ausgebrannten Gebäude der Regionalregierung von Tuzla haben sich vielleicht 200 Demonstranten eingefunden, wie jeden Tag. Einer schwenkt eine rote Fahne, aus Lautsprechern ertönt ein Partisanenlied. Stolz trägt der ehemalige Soldat Isad Bajric seinen Jugo-Orden an der Brust. Udarnik steht darauf. Für die Winterolympiade vor 30 Jahren hat er gearbeitet, besonders gut. Dann kam der Krieg, jetzt ist er ein Sozialfall. Wir, meine Tochter, meine Frau und ich leben zu dritt von 100 Euro. Die verdient seine Frau, sagt er. Er selbst kann nicht mehr arbeiten. Der Bürgerkrieg hat ihn traumatisiert. Jede Nacht wacht er schweißgebadet aus Albträumen auf, erzählt der Mit-50er, der fast 20 Jahre älter aussieht. Wie man von 100 Euro im Monat überleben kann, weiß er auch nicht, sagt er. Und dann schaut er auf die anderen Demonstranten. Seine bittere Genugtuung. Ich bin nicht allein.
Die Reportage von Stefan Oschwat aus Tuzla in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Nie mehr, sagte sich US-Präsident Barack Obama nach der Immobilienkrise vor 5 Jahren, nie mehr sollten die USA in eine so tiefe Wirtschaftskrise geraten wie in den 1930er Jahren. Und so haben die USA seither 840 Milliarden Dollar in die Wirtschaft des Landes gepumpt. Heute steht fest, die Depression ist ausgeblieben. Aber war das Geld auch schlau investiert? Beat Zoltemann.
Hi Candy, how are you feeling?
It hurts a little.
Okay. McCook Gemeindespital im Bundesstaat Nebraska in der Mitte der Vereinigten Staaten. Eine Krankenpflegerin kümmert sich um eine Patientin. Candy wurde gerade am Bein operiert. Die Wirkung der lokalen Narkose lässt nach, die Schmerzen werden spürbar. Die Pflegerin schaut, welches Mittel sie Candy verabreichen kann.
Okay, I'll look at the doctor's orders and see what he has for your pain.
Der Aufwachraum im Spital ist neu gestaltet, direkt verbunden mit den beiden Operationssälen. Heute, sagt Spitaldirektor Jim Ulrich, seien diese Bereiche baulich getrennt vom öffentlichen Teil des Spitals. Besucher könnten nicht mehr beobachten, wer da aus dem OP herausgefahren wird.
Privacy and security has been a big enhancement to what we've done.
Mehr Privatsphäre, mehr Sicherheit, das sei eine deutliche Verbesserung, besonders für ein Spital in einem abgelegenen 8000-Seelendorf, wo nicht viel los ist und alle schnell alles wissen. Ohne Zustupf aus Obamas Stimulustopf hätte das Spital wohl nie umgebaut werden können. 17 Millionen Dollar gab es als Kredit, dazu 15 Millionen als Garantie.
This was right after the bank crisis and everything. So trying to get funds outside of our opportunities with the stimulus funds would have meant.
Das war gleich nach Ausbruch der Krise besonders schwierig. Und für diese Summe hätten wir sonst deutlich höhere Zinsen bezahlen müssen, erklärt Ulrich, wenn das Geld überhaupt zusammengekommen wäre. So aber konnte McCook sein Spital modernisieren. Jedes Patientenzimmer hat nun die neueste Technologie und ein eigenes Bad. Außerdem brachte das Bauprojekt Arbeit und Einkommen für 400 Bauarbeiter, viel für diese strukturschwache Region. Der Journalist Michael Grable von der gemeinnützigen Newsorganisation ProPublica hat ein Buch über das 840 Milliarden Dollar Wirtschaftsankurbelungsprogramm geschrieben. Er zieht heute, 5 Jahre nach dem Start des Programms, eine differenzierte Bilanz.
This stimulus certainly did a lot of good. But ultimately it did not live up to what the public expected to do, which was bring about a strong, sustainable recovery.
Das Stimulusgeld habe zwar viel Positives bewirkt, sagt er, so wie etwa in McCook. Aber gesamthaft sei es nicht gelungen, die Wirtschaft nachhaltig und schnell wieder in Schwung zu bringen, so wie das eigentlich versprochen wurde. Das Programm habe immerhin verhindert, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Viel Geld habe seine Wirkung verfehlt, weil es in Projekte geflossen sei, die nicht sofort umgesetzt wurden, kritisiert Michael Grable.
There was not a lot of money put in shovel-ready projects.
Sogar Obama habe geklagt, dass viele Infrastrukturprojekte zu lange dauerten. Dabei habe es deutlich mehr pfannenfertige Projekte gegeben, nur seien diese nicht alle gefördert worden. Zudem investierte die Obama-Regierung nur rund ein Sechstel des Stimulusgeldes tatsächlich in Bauvorhaben. Der größere Teil war für Steuerrabatte, für Löhne von Lehrern und Polizisten und für die Forschung reserviert. Auch hier kann das Geld die Konjunktur stützen, aber in der Regel nicht gleich rasch wie bei Infrastrukturangelegenheiten. Und just diese Schnelligkeit ist in der Krise gefragt. Zurück nach Nebraska. Die Bauarbeiter sind mit ihren Arbeiten letztes Jahr fertig geworden, doch auch jetzt wirkt das Stimulusgeld aus Washington immer noch nach. Das Spital hat sein Personal aufgestockt, von 260 auf 280 Angestellte. Nicht so einfach, all diese Leute zu finden, sagt Direktor Jim Ulrich. Doch jammern wolle er keinesfalls.
There are great problems to have because that means that you're meeting more the healthcare needs of your region.
Das seien großartige Probleme und letztlich der Beweis dafür, dass das Spital auch einem Bedürfnis entspreche.
Aus den USA war das Beat Zoltemann. 1:1, Verhandlungsstopp, das ist die Antwort der EU an die Schweiz. Betroffen davon sind Bildung und Forschung. Wie schlimm ist das? Antworten im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Nach der Landung eines entführten Flugzeugs in Genf hat der Flughafen seinen Betrieb wieder aufgenommen. Das Flugzeug der Ethiopian Airlines war um 6 Uhr morgens in Genf gelandet. Entführt hatte es der Co-Pilot der Maschine, der in der Schweiz um Asyl nachsuchen wollte. Der Nutzfahrzeugverband ASTAG verlangt eine Neuverhandlung des Landverkehrsabkommens mit der Europäischen Union. Der Verband will, dass die Vorgabe von jährlich 650.000 Lastwagenfahrten durch die alten erhöht werde, auf 1 Million Fahrten. Für Schweizer Banken könnte es nach dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative schwieriger werden, in EU-Ländern ihre Dienste anzubieten. Dies sagte Jacques de Watteville, Leiter des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.